Deutschlandfunk Doku.
Hallo, ich bin Lorenz.
Ich bin Cosima.
Hallo, Cosima.
Eine S-Bahn-Station im Süden Berlins. Morgens um kurz nach 7 ist es noch dunkel. Zusammen mit AktivistInnen der letzten Generation sind wir unterwegs zu einer Straßenblockade. Cosima und ich sind bei weitem die Ältesten.
Ja, wie denkst du denn die Leute auf dem Schluch?
Wo, wen?
Ob du die Menschen sonst so kennst, bist du mit den Rentnern?
Ich lerne sie gerade kennen, sozusagen.
Wir sind 10 Menschen und die meisten habe ich zum ersten Mal am Abend davor beim Vorbereitungstreffen gesehen. Jetzt bin ich ziemlich nervös, denn diesmal will ich selbst mitblockieren. Mit meinem Körper ein Zeichen setzen.
Aber vielleicht kann ich dich irgendwann nochmal ansprechen. Ich finde das ja interessant, wir älteren Menschen, die denken, sie müssen jetzt mal in die Hufe kommen langsam.
Naja, ich meine, letztendlich haben wir es ja versaut.
Das ist auch das Thema meines Stücks.
So nicht weiter. Kein Ruhestand in der Klimakrise. Feature von Lorenz Rollhäuser.
Es ist grau draußen, wintergrau. Und passend dazu hat sich bei mir ein Gedanke festgesetzt. Na, eigentlich schon seit 2 oder 3 Jahren. Der Gedanke, dass es dem Ende zugeht. Bei mir und bei uns allen. Dass mein Lebensende also nicht nur mein, sondern womöglich unser aller Ende ist. Oder jedenfalls das Ende der Welt, wie wir sie bisher kannten. Vielleicht nicht kausal, aber eben auch kein Zufall. Weil es meine Generation vergeigt hat. Obwohl wir Bescheid wussten, spätestens seit 1972, Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Aber wir haben einfach weitergemacht. Machen immer noch weiter.
Die Geschichtenerzähler machen weiter, die Autoindustrie macht weiter, die Arbeiter machen weiter, die Regierungen machen weiter.
Rolf-Dieter Brinkmann, Westwärts 1 und 2, 1975. Aus der Rowohlt-Reihe mit dem coolen, knallroten Rand.
Die Rock'n'Roll-Sänger machen weiter, die Preise machen weiter, das Papier macht weiter, die Tiere und Bäume machen weiter.
Damals hat es genau so eine Stimmung beschrieben. Nordwestdeutschland im Herbst, feuchtes, flaches Land, ein Gefühl von Verlorenheit, von Niedergeschlagenheit am Ende des Wirtschaftswunders, von Stillstand nach 68.
Tag und Nacht macht weiter, der Mond geht auf, die Sonne geht auf, die Augen gehen auf, Türen gehen auf, der Mund geht auf.
Da war ich Anfang 20. Knapp 50 Jahre später geht in meinem Leben eher nichts mehr auf.
Man spricht, man macht Zeichen. Zeichen an den Häuserwänden, Zeichen auf der Straße, Zeichen in den Maschinen, die bewegt werden, Bewegungen in den Zimmern, durch eine Wohnung, wenn niemand außer einem selbst da ist.
Erstarrt hocken wir vor der Klimakatastrophe wie die Kaninchen vor der Schlange. Und insgeheim sind wir froh, das alles nicht mehr erleben zu müssen. Um keinen Preis wollen wir mit den Jungen tauschen.
Edgar, wo fahren wir hin?
Ja, über den Rhein.
Über den Rhein.
Über den Rhein nach Lützerath.
Altherrenausflug, Ende 2021. Lützerath war da noch lange nicht planiert.
Und was machen wir da, Edgar?
Nach 40 Jahren bin ich zum ersten Mal wieder in Sachen Klima unterwegs.
Ich weiß auch noch nicht so genau. Also
nach den Anti-AKW-Demos der 1970er und 80er Jahre.
Geh da in die Küche.
Gronde, Brockdorf, Kalka.
Und schnipple und spüle und mach Abendessen.
Schon damals gehorchte die westdeutsche Politik dem Diktat der Energiekonzerne.
So glaube ich, das mache ich da erstmal.
Und wir wurden niedergemacht von tausenden Polizisten.
Wir lernen mal ein paar Leute kennen.
Danach war es bei mir jahrzehntelang still an der Klimafront, wie bei vielen anderen auch.
Und das macht Sinn.
Ja.
Edgar ist deutlich jünger als ich.
Ja, weiß nicht. Also für mich macht das Sinn. Ich hoffe, das ist für mich. Ich weiß nicht. Ich bin auch noch nicht da. Ich bin
ja, aber du hast ja sowas schon mal gemacht.
Seit die Kinder groß sind, ist er aktiv geworden.
Ich fand es für mich ein gutes Gefühl. So, ich hadere damit, dass wir absurde Dinge tun. Wir sorgen vor, wo wir können, schicken unsere Kinder auf Schulen und reißen gleichzeitig deren Welt ab. Und das kann es ja nicht sein.
Natürlich kommt bei mir ja auch so dieses Gefühl von Scham. Ja, wo war ich denn in diesen Jahren?
Cosima.
'72, da war ich genauso alt wie diese jungen Kinder hier. Das waren die autofreien Sonntage. Und ich dachte, man bleibt in diesem Modus. Aber nein, das Leben hat uns dann wieder eingeholt. Ich habe mein Abitur gemacht und dann war das Studium, dann war die Liebe. So als hätte ich praktisch durch meinen Alltag, ne, als Alleinerziehende und ständig irgendwie prekäre Akademikerin, dann ist das sozusagen wie aus meinem direkten Bewusstsein durchgesiebt worden.
Seit ein paar Jahren ist Cosima aktiv bei den Grünen, bei Fridays for Future und jetzt bei der letzten Generation.
Everything is just so strange. This situation is so strange that the older generations, the adults, do not dare to take responsibility.
Im Sommer 2019 tritt Greta Thunberg vor uns auf die kleine Bühne im Berliner Invalidenpark und ruft uns Ältere auf, die Jungen nicht mehr allein zu lassen, sondern endlich Verantwortung zu zeigen.
And it has gone so far that young people feel like they must sacrifice their own education in order to protest against the destruction of their future.
Ich habe mich natürlich mit diesen Themen beschäftigt, aber als Greta plötzlich da war, das war wie ein Erwachen.
We say that must stop now. The older generations, please help us, because we cannot do this alone. We beg you for help.
Dann kommt dieses Kind, ja, diese junge Frau, ja, die war 14, 15 oder irgendwie sowas, ja. Und rüttelt. Und das hat mich mitgerüttelt.
Und du meinst, ich so als alter Sack kann da einfach mal mit und fall da nicht furchtbar auf?
Nee, das glaube ich nicht. Da sind viele alte Säcke. Das ist jetzt gerade so auch der symbolisch wichtige Ort gerade. Und da Unterstützung zu zeigen. Es geht nicht ohne die Präsenz von Menschen. Sonst setzt sich das Geld durch. So, wir müssen uns da zeigen. Und das ist ja ganz einfach. Man muss sich das einfach nur andersrum vorstellen. Geht keiner hin, kriegt es keiner mit, dann kann das Geld einfach agieren.
Und hast du schon eine lange Unterhose an?
Nee, noch nicht. Ich dachte, kann ich doch aufrüsten. Doch, ist ja wahr, wir sitzen ja im Auto. Ja. Wir können die mal zu groß stellen.
Ja, das ist schon irre, dass wir da jetzt im Auto am Ende hinfahren. Ja. So ist ja Leben.
Ja, nee, das hat auch alles Widersprüche, natürlich. Wir nutzen die Autobahn, um da hinzukommen, um gegen Autobahn zu sein. Dieser Widerspruch ist ja absolut real.
Ach, die Widersprüche. Oder soll man es besser Halbherzigkeit nennen? Ich wurschtel mich halt so durch, wie so viele. Hab kein Auto mehr, trag meine Klamotten, bis sie fast auseinanderfallen, fliege kaum noch, esse vegetarisch. Aber meine Wohnung ist im Winter meistens auf 20 Grad geheizt, mit Fernwärme, die zum Teil aus Kohle kommt. Ich mag Kaffee und Schokolade, deren Produktion noch immer in kolonialen Kontexten stattfindet und darüber hinaus Unmengen Wasser braucht. Den Kaffee trinke ich noch immer mit Kuhmilch und Käse esse ich auch gern, obwohl ich weiß, welche Folgen die Milchwirtschaft für das Klima hat. Ich kaufe auch im Winter Blattsalat, Paprika und Gurken, die in beheizten oder sehr fernen Gewächshäusern wachsen und manchmal sogar Tomaten, Avocados oder auch Weintrauben aus Peru. Die Trauben kaufe ich bisweilen sogar in Plastikschalen. Ich lese Bücher aus Papier, die Aufzählung ließe sich endlos fortführen. Auch wenn mein CO2-Abdruck weit unter Durchschnitt ist, bleibt er noch immer deutlich über dem, was die Erde für alle hergibt.
Wir können das alleine nicht lösen. Wir brauchen gesellschaftliche Lösungen. Wenn ich alleine beschließe, nicht mehr Autobahn zu fahren, nützt das überhaupt gar nichts. Wir müssen als Gesellschaft beschließen, dass wir nicht mehr Autobahn fahren wollen. So. Und so ist es überall.
Aber das heißt,
die ganzen Schlote da hin. Da wird die Kohle verbrannt. Und jetzt stehen wir im Stau.
Relikte einer Welt von gestern. Da standen Schlote für Fortschritt, denn der beruhte immer auf Verbrennung und die war nicht zu übersehen. Die krähenden Zweitakter meiner Kindheit mit ihren hellgrauen Abgasfahnen, rußig schwarze Häuser, Kohleöfen und zugige Fenster, warme Stuben, kalte Betten, Bonawachs auf der Treppe und Nazilehrer in der Schule. Aber all das brach damals gerade auf. Die E-Gitarren unserer Idole schrien es laut in die Welt. Die Zukunft würde besser und freier sein. Selbst die atomare Bedrohung konnte diesem Optimismus im Grunde nichts anhaben. Und bei aller Enge und Piefigkeit war das Leben für privilegierte Kids wie mich einigermaßen sorgenfrei. Irgendwie saß uns der Kapitalismus noch nicht so unerbittlich im Nacken, sondern ermöglichte erstmal, bot sich an, uns auf seinem breiten Rücken ins Leben zu tragen. Trotzdem haben wir das System natürlich kritisiert, waren zunehmend radikal in Gedanken und Worten und konnten es dabei ziemlich entspannt angehen. Keine Spur von der unendlich schweren Wolke, die heute alles überschattet, keine Angst vor dem nächsten Sommer, keine Welt am Abgrund.
Wind weht altes Zeitungspapier über einen leeren grauen Parkplatz.
Nein, es war trotzdem kein unbeschwertes Leben.
Wilde Gebüsche und Gras wachsen in den liegen gelassenen Trümmergrundstücken mitten in der Innenstadt.
Dafür waren Faschismus und Krieg noch zu nah, der zivilisatorische Abgrund.
Ein Bauzaun ist blau gestrichen. An den Bauzaun ist ein Schild genagelt. Plakate ankleben verboten.
Und die Freiheit zu sehr leeres Versprechen.
Die Plakate, Bauzäune und Verbote machen weiter. Die Fahrstühle machen weiter, die Häuserwände machen weiter.
Fragen nach Schuld und Verantwortung drängten sich auf, aber sie richteten sich an unsere Eltern, an die Vergangenheit.
Auch alle Fragen machen weiter, wie alle Antworten weitermachen.
Heute gelten sie uns und der Zukunft.
Ich mache die Augen auf und sehe auf ein weißes Stück Papier.
Da steht der Kopf.
Der Bagger?
Der Bagger.
Das ist der Bagger?
Ne, mhm. Zwei oder drei da unten drin.
Ja.
Da hinten steht der Bagger, der Lützerath anknabbert.
So nah sind wir jetzt schon.
Ja, hier, guck mal, hier guckst du jetzt in den Tagebau rein. Da ist das Loch.
Ah ja.
Und da wird's verfeuert. Hammer, oder?
Wahnsinn.
In der Ferne Neurath, eines der größten und schmutzigsten Kraftwerke Europas mit seinen riesigen qualmenden Schloten. Völlig legal wird da gerade das 1,5-Grad-Ziel verhasst.
Das ist ja riesig.
Und RWE steigert seinen Gewinn. Für mich tat sich der Abgrund zum ersten Mal 1986 in Tschernobyl auf. Wir waren im Schock, tranken Monate keine Milch. Aber man kann nicht in dauernder Verzweiflung leben. Und gegen Thatcher, Reagan und Kohl war sowieso nichts auszurichten. Dann kam die Wende und machte endgültig mit allen Träumen von wirklichem gesellschaftlichem Wandel Schluss. Fortschritt, das hieß nun wieder mehr kaufen, mehr haben. Die Euphorie, die das Pariser Klimaabkommen 2015 noch einmal weckte, habe ich nie empfinden können. Absichtserklärungen helfen nun mal nicht gegen das Weiter-so.
Vor uns stehen diese Zelte hier, wo gespült wird jetzt nach dem Essen.
Mittags in Lützerath.
Ja, hier sitzen überall junge Menschen in dicken Jacken. Es wird gegessen. wird überall geredet über Politik und über Empfindlichkeiten.
Empfindlichkeiten sind ein richtiges Thema, ne?
Ja, also es ist jetzt nicht einfach, wir haben eine Klimarettmission oder so, sondern es sind viele Themen irgendwie so da. Wie geht man miteinander um? Sprache? Lass ich mir was sagen von jemandem? Man will frei sein und es gibt aber irgendwie auch ganz viele Regeln. Oder
ja, damit die Freiheit nicht auf Kosten von anderen geht.
Ja, ja.
Überall wird gesägt und gehämmert, weil sich Menschen mit Begeisterung Baumhäuser zimmern.
Also, dass hier immer Mensch gesagt wird, anstatt irgendwie Mann oder Frau oder sowas und Leute oder irgendwie sowas, sondern es wird einfach Mensch gesagt. Und das ist natürlich irgendwie auch lästig irgendwie, aber das immer wieder so zu hinterfragen, ist schon auch gut. Und ich merke, dass ich mich hier anders verhalte. Das ist unglaubliche Rücksichtsnahme, die da, also niemand, da gockelt niemand rum. Es ist einfach so, niemand. Da sagt keiner, ich weiß, wie es geht. Also es gibt überhaupt keine Struktur, die wirklich vorgibt, so wird es gemacht. Das ist schon sehr angenehm. Und ich muss dann auch nicht rumgockeln. So. Also so kann man miteinander umgehen und trotzdem eine Kraft entwickeln.
Wer kann sich hier vorstellen, in dieser Shit Brigade mitzumachen?
Die Selbstorganisation ist nicht immer einfach.
Da ist eine Meldung, da ist eine Meldung, da ist eine.
Im täglichen Plenum geht es mal wieder um die Reinigung der selbstgezimmerten Trockenklos.
Sehr cool. Wunderbar. Und noch ein Zusatz generell zu Repro-Schichten. Das sind ungefähr 80 Schichten drüben und ca. 20 Schichten Nachtschichten. Das heißt, es sind 100 Schichten insgesamt. Wenn wir 100 Leute sind, macht das eine Schicht pro Tag pro Mensch.
So, Klo putzen. Muss auch sein.
Am Wochenende werden die BewohnerInnen des Camps zur Minderheit. Menschen aus der ganzen Region kommen zum sogenannten Sonntagsspaziergang. An der Mahnwache gibt es Kaffee und Kuchen, Musik, Ansprachen. Damals war die Stimmung noch irgendwie optimistisch. Noch stand Lützerath nicht für eine weitere Niederlage im Kampf gegen die Klimazerstörer.
Ganz viele wichtige Akteure am Start. Das geht von euch als Besucher der Spaziergänge über Menschen, die in Parlamenten was machen. Es geht über Journalisten, es geht über Bürgerinitiativen, es geht über Akteure wie Alle Dörfer bleiben. Es geht aber auch um Aktionen von Ende Gelände, um Leute, die Baumhäuser bauen, die Bagger besetzen, die in die Gruben gehen. Wir alle zusammen haben das erreicht und wir lassen uns auf keinen Fall spalten in Gut und Böse. Das wird immer versucht, aber wir gehören alle zusammen und haben alle ein Ziel und das werden wir erreichen.
Die riesigen Schaufelradbagger gockeln auch am Sonntag weiter rum. Tag und Nacht schabt und dröhnt es, während sie sich Stück für Stück in die Erde fressen, sodass sich der Abgrund tatsächlich Stück für Stück nähert.
Oh, Erster! Oh.
Ich meine, das ist doch für Jugendliche.
Nach einem langen, kalten Tag tanzen die jungen Leute drüben noch.
So weit bist du auch noch nicht.
Wir dagegen kriechen in unser Zelt.
In unserem Luxuszelt ein.
Mummeln uns dick ein.
Da
hast du was zu erzählen aus zu Hause.
Wir konnten uns sogar aus einem Fundus von Wärmflaschen bedienen.
Nie wieder Camping.
Und dann sitze ich wieder zu Hause. Wir Rentner sitzen viel zu Hause rum. Manchmal ist das gut, manchmal nicht. Draußen geht derweil alles weiter, all die angestrengte Betriebsamkeit, mit der wir die Erde gerade unbewohnbar machen. Autos, die vorbeifahren, irgendwo bellt ein Hund. Manchmal höre ich auch Lachen, vor allem im Sommer. junge Menschen, die ausgehen in Kneipen und Clubs, tanzen, trinken. Vor allem aber höre ich das Ticken der Uhr. Lebenszeit, die verrinnt. Sehe mein Gesicht im Spiegel.
Das guckt mich jetzt jeden Morgen an. Das Alter guckt mich aus dem Spiegel an.
Bald 70, ohne Scheiß.
Die Haare sind ganz deutlich weniger geworden.
Und ich merke, wie so viele meines Alters anfange, Bilanz zu ziehen.
Aber wenn mich früher mal ein kleiner Regen erwischt hat, sind die Tropfen von den Haaren abgeperlt. Jetzt landen sie direkt auf der Kopfhaut. Nee, ist nicht witzig.
Na, nicht auf Äußerlichkeiten bezogen. Obwohl das auch nicht ohne ist.
Irgendwann sieht das Resthaar dann so aus wie bei Greisen, wie so...
Dieser Alterungsprozess.
So ein weißer Schimmer über der fleckigen, rosanen Kopfhaut.
Ich meine Lebensbilanz.
Die Furchen auf der Stirn werden auch immer tiefer.
Ich leg's gar nicht drauf an, das schleicht sich so ein. Und es geht nicht wirklich zu meinen Gunsten aus.
Gerötete Augenränder, Tränensäcke drunter. Eine Brille habe ich früher auch nicht gebraucht.
Zu sehr das Gefühl, dass auch ich mehr genommen habe in diesem Leben als gegeben.
Die Ohren sind größer geworden. Und genau wie in der Nase wachsen da jetzt weiße Haare.
Immer das Gemeinwohl beschworen, aber wenn es drauf ankam, doch auf den eigenen Vorteil geschaut.
Ich höre auch deutlich schlechter.
Und nicht nur ich.
Und dazu oft Tinnitus.
Letztlich pflegen wir alle ein ausbeuterisches Verhältnis zur Welt, spielen unsere Privilegien aus. Ganz normale Profiteure der Weltlage. So eine Art kollektiver Narzissmus.
Demnächst werde ich...
Was?
Ich werde ein Hörgerät brauchen, genau.
Ist das jetzt analytisch oder moralisch?
Und dann die Haut an den Backen und unterm Kinn so wie...
Protestantisch?
Wie so Hühnerhaut so. Hängt halt so schlapp runter. Ja,
dieses Hadern mit dem Altern, es folgt doch genau dem Druck einer Gesellschaft, die permanent Jugendlichkeit inszeniert. Das ist doch das Gleiche wie mit dem Konsum.
Scheiße!
Die Zahlen fielen wirklich unverschämt gut aus.
Die Kassen klingen bei den Ölkonzernen, kräftige Kursgewinne an der Wall Street
war gewaltig.
In der Tat sind die Zahlen gigantisch.
Ein wahrer Kurssprung.
Der Energiekonzern RWE ist ja bekanntlich einer der ganz großen Profiteure der Energiekrise.
Das operative Ergebnis steigt.
Die Börse dankt mit einem Kursfeuerwerk.
Heißt das jetzt, es geht aufwärts?
Ich mache das Radio an, obwohl es mich oft nervt.
Exxons Gewinn hat sich fast verdreifacht.
Es wird ja durchaus viel über die Klimakrise berichtet, das schon. Aber gleich darauf erklärt mir wieder jemand, dass Veränderung jetzt nicht zumutbar ist. Das nennt sich dann Ausgewogenheit. Und die grundsätzlichen Fragen werden sowieso nicht gestellt.
Um 28% gestiegen.
Immer dann, wenn es analytisch werden könnte. Wenn über ein neues Verhältnis von Ökologie und Ökonomie nachgedacht werden müsste, kommen stattdessen die Wirtschaftsnachrichten, die radikale Gegenpropaganda, die jeden Zweifel am Wachstumsdogma wegfegen soll.
Wie es in der deutschen Exportwirtschaft läuft, das ist wichtig für einen stabilen Arbeitsmarkt in Deutschland und damit auch für unseren Wohlstand.
So wird uns Klimazerstörung als Allgemeininteresse verkauft. Dabei ist sonnenklar, dass wir alle weniger kaufen und konsumieren müssten. Weniger Autos, weniger Handys, weniger Klamotten, weniger Möbel, weniger von allem. Das ganze System, das auf Belohnung, auf Status und Glück durch Konsum setzt, müsste schleunigst heruntergefahren werden. Und genau dieses Downsizing müsste überall propagiert werden. Passiert aber nicht.
Ein wirtschaftspolitischer Linksschwenk ist vom Tisch.
Das zugrunde liegende System, das die Welt zerstört, das eigentliche Problem.
Also hier ein Aufatmen.
In den Leitmedien wird es weder auf den Politik- noch auf den Wirtschaftsseiten überhaupt benannt. Da wird von Demokratie geredet, von Marktwirtschaft, aber nie von Kapitalismus. Allenfalls in den Feuilletons oder den Kultursendungen taucht der Begriff mal auf. Diese ganz normale Schizophrenie ist zum Verzweifeln.
Wir haben es versucht, wirklich mit allen möglichen Methoden der Aufklärung. Man redet miteinander. Und wir sehen ja auch in den Talkshows, wird darüber gesprochen. Aber es führt, es hat gebraucht, es ist wie so ein nasser Fisch, der einem durch die Hände flutscht. Man schafft es überhaupt gar nicht, irgendwas dingfest zu machen. Das ist eben, finde ich, was einen dann verzweifelt und sagt, okay, wir müssen so lange weitermachen, bis irgendwie die Leute aufwachen.
Achtung, es folgt eine Durchsage der Polizei. Diese Durchsage richtet sich an die nun ehemaligen Versammlungsteilnehmer.
Herbst 2022. An einem sonnigen Samstagnachmittag finde ich die Verzweifelten am Schlesischen Tor in Berlin. Vielleicht 100 Menschen sind dem Aufruf der Klimagruppe Extinction Rebellion gefolgt und sitzen auf der Kreuzung. Zumindest für die Autos geht hier gerade gar nichts mehr weiter. Überall stehen Gruppen von Menschen, die den Protest unterstützen. Die Stimmung irgendwo zwischen entspannt und entschlossen.
Um Maßnahmen zu beschleunigen, halten Sie bitte ein amtliches Ausweisdokument bereit. Bitte verhalten Sie sich dabei kooperativ.
Manche der Blockierenden haben sich festgeklebt. Einige haben eine Hand in eine Badewanne einbetoniert, um die Auflösung der Blockade zu erschweren.
Ich habe Demonstrationen mitgemacht, ich habe es organisiert. Ich habe Petitionen unterschrieben, ich habe Unterschriften gesammelt, ich habe Stände angemeldet, Mahnwachen, sonst was. Ich habe den Teufel getan. Was hat's genutzt? Nichts, hat es genutzt? Nichts, es war völlig für den Arsch. Es war für nichts Nutze. So, das Einzige, was jetzt noch irgendwas helfen kann, ist massiver ziviler Ungehorsam, massenhafter ziviler Ungehorsam. Nur der kann uns retten.
Der Mann dürfte fast mein Alter sein.
Ich habe einen Sohn, mein Sohn ist 15. Ja, was hinterlasse ich dir für eine Scheißwelt? So, die werden verrecken, die Kinder. Sie verrecken heute schon, woanders halt. Deswegen sitze ich hier.
Wollen Sie freiwillig aufstehen? Okay, dann leiste ich keinen Widerstand.
Ich bin Beamter. Es ist mir scheißegal, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich das Nachverfahren bekomme, wenn ich mich kündigen, die Pension verliere. Das ist mir völlig egal. Das ist mir total egal, was mir passiert. Weil ich weiß, dass es anderen Leuten in der Zukunft viel, viel schlechter gehen wird. Die werden verrecken wegen unseres Konsumverhaltens. Ja. Weil wir in den Industriestaaten denken, es ist ein Menschenrecht, Auto zu fahren, Fleisch zu fressen, nach Thailand zu fliegen. So. Es ist kein Menschenrecht, die Welt kaputt zu machen.
Auch die Polizei ist mit reichlich Personal da. Menschen werden mal mehr, mal weniger sanft von der Straße getragen, Personalien festgestellt. Für den Beton wurde ein enormer Schlagbohrer rangekarrt, dazu ein Kompressor. Fast fürsorglich macht sich gerade ein Beamter daran, die Wanne aufzuflexen, um einen älteren Herrn zu befreien.
Ist jemand von Ihnen jetzt hier oder geräuschempfindlich? Ist ja was im vorderen Bereich. Ein Kopfhörer haben wir noch. Sie sind geräuschempfindlich? Sollte das während der Arbeit zu laut sein, ja, dann sagen Sie Bescheid, dann organisieren wir noch ein paar. Alles in Ordnung bei Ihnen?
Bitte freiwillig auf! Hallo!
Lärm und Hitze brüllen um die Wette neben der Wanne, dem Herzstück der Glasindustrie, einem gigantischen Kessel, in dem Altglas, Sand und Soda bei 1600 Grad zu einer orange leuchtenden Flüssigkeit geschmolzen werden.
Wieder das Radio.
Mit Energie aus Gas und Strom.
Ein Beitrag zur sogenannten Energiekrise, kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Das ist nur ein Beispiel.
3,5 Milliarden Flaschen und Gläser im Jahr, das sind knapp 10 Millionen pro Tag. Jede vierte in Deutschland verkaufte Flasche für Bier, Wein, Saft oder was auch immer, kommt von Wiegand in Oberfranken und Südthüringen.
Der Kollege berichtet direkt aus der Glasfabrik. Bis zu 4000 Tonnen Sand und Soda werden hier über 24 Stunden auf 1600 Grad erhitzt. Wegen der explodierenden Preise ist der enorme Energiebedarf plötzlich ein Riesenproblem. Daher haben die Glashersteller ein Video lanciert, in dem sie Hilfe von der Politik fordern.
Jetzt sind 8000 von 23.000 Arbeitsplätzen bedroht. Uns brechen gesamte Wirtschaftszweige weg.
Aber warum müssen hier überhaupt täglich fast 10 Millionen Flaschen mit diesem energetischen Aufwand hergestellt werden? Nur weil wir uns daran gewöhnt haben, sie nach einmaligem Gebrauch einfach in den Glascontainer zu werfen, damit sie dann neu produziert werden. Dabei wäre dies doch der Moment, das bestehende Pfandsystem auf sämtliche Flaschen und Glasbehälter auszuweiten, sodass die Energie für die Glasherstellung komplett eingespart werden könnte. Aber der Gedanke scheint niemandem zu kommen. Stattdessen sollen wir die Heizungen runterdrehen, kürzer duschen, während die großen Energiekonzerne ihre Gewinne maximieren. Alles geht weiter, als ob nichts sei, während sich die Einschläge nähern. Wasser wird auch in Europa knapp. In Deutschland sind 4 von 5 Bäumen krank. Der Sommer, auf den wir uns immer gefreut haben, macht nun Angst. Scheiße. Ich bin empört, weil nichts vorangeht. Weil die Grenzen des Zumutbaren von der Politik so eng gezogen werden, dass sich nichts wirklich ändert. Weil Geduld noch nie meine Stärke war. Weil wir für geduldiges Abwarten keine Zeit mehr haben. Weil mich mein Nichtstun zum Komplizen macht. Aber ist Empörung ein guter Ratgeber?
Also von meiner eigenen Erfahrung kann ich aber auch sagen, dass ich wirklich über eine ganz lange Zeit auch diesen Zeitungsleseaktivismus hatte, sozusagen. Also
Edgar.
Ich lese, weiß alles und tue nichts. Und der ging dann irgendwann nicht mehr, sozusagen. Also das machte keinen Sinn mehr.
Und was war das, wo es sich geändert
hat? Naja, im Endeffekt war das 2019, dieser Greta Thunberg-Faktor, der einfach 1 und 1 zusammenzählt und da kommt da aber 2 raus und das heißt, da gibt es diese Kippelemente, so keine Ausreden mehr. Und der Preis ist zu hoch, nichts zu tun, also gehen wir jetzt los. Und natürlich dann die Gemeinschaft. Dann waren ja plötzlich alle. Also das war ja auch eine Welle. Man braucht auch diese Welle. Alleine macht man das nicht.
Eigentlich sind wir viele. Wir könnten eine starke Bewegung sein. Aber dafür müssen wir raus aus unseren Stuben.
Also so Leute wie Greta Thunberg, die machen das alleine. So, aber alle anderen brauchen die Herde. Aber die ist ja auch da. Man kann sich dieser Herde anschließen. Man muss nur hingucken, wo die ist, wo die gerade hinläuft. So.
Entweder jetzt alles tun, um uns eine Chance zu geben, als Menschheit weiter zu existieren, oder eben, ja, irgendwie vernichtet werden.
Ende 2022, ein Versammlungsraum irgendwo in Berlin. Ein Vortrag der letzten Generation.
Kollektives Handeln oder irgendwie kollektiver Suizid?
2 Dutzend Menschen sind gekommen, viele junge und einige ältere. Nach den ersten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die AktivistInnen im Herbst 22 ist der Zulauf groß.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen wir an so einem Punkt.
Der junge Mann, der den standardisierten Vortrag hält, ist selbst erst seit 2 Wochen dabei.
Ich finde, wir müssen uns einfach mit diesem Horror auseinandersetzen und in diesen Abgrund hineinblicken, so wie wir es jetzt gerade zusammen machen. Weil sonst werden wir nicht das tun, was wir tun müssen, um das Allerschlimmste vielleicht noch zu verhindern.
Ich frage mich kurz, muss es so pathetisch sein? Und denke dann, eigentlich beschreibt er nur, was in der Wissenschaft längst Common Sense ist.
Wir werden ein Drama erzeugen, was den Menschen klar macht, dass uns dieser Kurs geradewegs wie eine Herde Rinder auf dem Weg zur Schlachtbank in die Vernichtung führt. Ja, die Katastrophe. Und deswegen stellen wir uns dem System in den Weg.
Dieses entschlossene, rückhaltlose, mit dem Einsatz des Körpers und der ganzen Existenz manifestierte Nein zum Weiter-so fasziniert mich. Es sind heroische Gesten, Märtyrergesten, für die ich schon immer empfänglich war.
Wir müssen für uns aufrichtige Antworten für die Fragen finden, die ab jetzt zählen. Was möchte ich in der uns verbleibenden Zeit tun? Und wie viel Verantwortung kann ich übernehmen?
Ich spüre die Pistole auf der Brust und habe meine Zweifel, wie immer. Weil mir die Annahme gut organisierter ziviler Ungehorsam führe früher oder später quasi zwangsläufig zu Massenprotesten und in der Folge auch zu einer radikalen Neuausrichtung der staatlichen Politik von Wunschdenken bestimmt scheint. Und weil mir auch die Forderungen der letzten Generation nur bedingt einleuchten, Tempolimit, 9-Euro-Ticket, ein Gesellschaftsrat, das soll alles sein?
Wir alle brauchen jeden Menschen, der sich diesem Risiko aussetzen möchte.
Und doch denke ich, es ist ein Experiment. Lass uns dieser Form des zivilen Widerstands eine Chance geben.
Und das ist es, wozu ich euch einladen möchte, auf der Straße zu sein. Mit uns mindestens einmal die Straße zu blockieren und die Konsequenzen dafür zu tragen.
Jetzt, mit fast 70, will ich doch noch mal ein paar Dinge anders machen. Noch schnell etwas gut machen?
Auch wenn es schwer ist, in den zivilen Widerstand zu gehen. Es birgt auch Schönes und davon habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Teil dieser Gemeinschaft zu werden, die versucht, für das Gute im Leben sich einzusetzen, ist wirklich etwas richtig Schönes und Warmes und hat auch was von Ankommen.
Am Tag darauf bin ich beim Aktionstraining. Angeleitet wird es von Solvik, 42 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern.
Willst du mitmachen oder bist du als Journalist hier?
Das muss ich jetzt entscheiden.
Ja, das wäre schon gut, weil auch die Frage ist, ob wir dich jetzt einbinden in das Training. Also, es
dann bin ich als Journalist hier.
Sicher?
Ein solches Training ist verpflichtend für alle, die sich vorstellen können, an Blockaden der letzten Generation teilzunehmen.
Okay. Wenn ihr körperlich angegriffen werdet, dann könnt ihr diese Haltung annehmen. Und zwar geht ihr nach unten in die Hocke. Man legt die Arme um den Kopf. Ihr versucht, wenn es noch möglich ist und wenn ihr das als sinnvoll erachtet, Blickkontakt zu dem Angreifer zu halten. Das fühlt sich erstmal komisch an, weil man dann nach oben guckt. Das hat auch eine recht demütigende Haltung. Wenn ihr euch dabei nicht mehr sicher fühlt, weil ihr denkt, okay, der kommt jetzt, also der wird gleich treten oder schlagen, dann macht ihr euren Kopf nach unten und beschützt euren Oberkörper mit dieser Haltung.
In 3 oder 4 Stunden werden alle Aspekte einer Blockade erklärt. Von der inneren Organisation der Aktionsgruppen über die möglichen rechtlichen Konsequenzen bis hin zu Rollenspielen, um sich auf die Wut der Autofahrenden vorzubereiten.
Wir sind echt wütend. Wir sind richtig, richtig wütend. Seid ihr wütend? Ihr seht überhaupt nicht wütend aus. Körperhaltung. Ja? Macht Fäuste. Genau, macht euch groß. Zeigt eure Brust. Ihr seid richtig wütend. Ihr seid so angepisst von diesen Pissern, die da sitzen. So, und ich zähle jetzt bis 3. Und wir schlagen hier auf den Tisch. Lasst es raus. Ja? Ihr seid wütend. 1, 2, 3. Los, 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 gut.
Was soll die Scheiße hier?
Was wollt ihr schon wieder?
Auf dem Weg.
Geht, wie reicht ihr durch?
Ey, lass mich in Ruhe, ich muss mein Kind zur Schule bringen. Bring mich nicht zum Haustipp. Ich hab da ein behindertes Kind drin. Lass mich verdammt zur Seite.
Ein paar Tage später begleite ich die Blockade einer Autobahnabfahrt im Süden Berlins. Mir wird schnell klar, warum das Training so notwendig war.
Ey, aber was wollt ihr denn wegen Haustippe? Soll ich hier Amok laufen oder wie?
Nur 5 Menschen blockieren die 3 Spuren. Dazu kommen 2, die filmen und beobachten, auch um damit die Schwelle für körperliche Angriffe durch Autofahrende zu erhöhen.
Geh mal raus! Verpisst euch!
Geh mal raus, was macht ihr?
Was soll denn das? Was
mit euch zu tun?
2 der Sitzenden werden von zornigen Autofahrenden körperlich angegangen und weggeschleift, setzen sich aber gleich wieder auf die Straße. Nur ein Radfahrer zeigt im Vorbeifahren seine Sympathie für den Protest.
Leute, wollt ihr erst verhindern, dass wir ausrasten und euch überfahren oder was?
Es reicht! Langsam ist zu viel!
Erst als nach gut 10 Minuten die Polizei zu hören ist, entspannt sich die Situation. Das routiniert professionelle Auftreten der Einsatzkräfte trägt dazu bei. Später werde ich erleben, dass es deutlich bedrohlicher zugehen kann.
Was für Scheuer! Weg jetzt!
Hallo! Ist mir egal, ich muss weiter! Am
Autofahrer zerren die jüngeren Sitzenden immer wieder wutschnaubend von der Straße.
Dann fahr durch, denn!
Der muss in die Schule! Was soll denn das, Mann? Du sagst die Zukunft der Kinder, der schreibt eine Klassenarbeit.
Klima, Klima. Wir haben kein Klimaproblem. Die größte Lüge in Deutschland, Klimaproblem.
Fassen Sie mich nicht an.
Auch Cosima ist bei der Blockade vor dem Berliner Kongresszentrum dabei.
Was bist du denn eigentlich?
Fünfjährige Kinder.
Ja und?
Wir haben keine Zukunft.
Was für eine Zukunft sollen sie denn haben, die Kinder? Mit euch das sowieso nie. Wir gehen arbeiten, da haben sie Zukunft.
5 Jahre alt.
Da haben sie Zukunft, wenn sie Arbeit haben.
Und so kniet Cosima plötzlich allein vor einem riesigen LKW und hält tapfer ihr Plakat in die Höhe, das auf Paragraf 20a des Grundgesetzes verweist.
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung.
Oh, das war so aggressiv alles, dass mir einfach die Pumpe so hochgegangen ist, dass ich am ganzen Körper zittere. Also so viel Aggressivität, ehrlich, also damit habe ich ja gar nicht gerechnet, also dass die so hier so ausklinken, die Leute hier über die Straße ziehen. Ich meine, wir halten nur ein wenig diesen Verkehr auf. Mehr ist es doch nicht.
Diese Angst davor, ne? Also bei mir kommt die morgen früh dann. Und je näher wir dem Aktionsort kommen, dann... Es ist wirklich, dieser Fluchtreflex ist dann einfach da. Du machst das nicht. Oh Gott, es ist wirklich anstrengend und sobald ich dann sitze, ist Ruhe.
Ein Hostel dient der letzten Generation zeitweise als Berliner Zentrale. Weil ich selbst am nächsten Tag mitblockieren will, bin ich beim abendlichen Briefing dabei.
Dann bin ich in diesem Modus und dann weiß ich, warum ich das tue und weiß, dass es richtig ist. Und dann bin ich ruhig und kann das durchziehen.
Im Zimmer 3 Doppelstockbetten, Rucksäcke, Klamotten an Haken. 8 Menschen sitzen auf dem Boden. Außer mir kommt niemand aus Berlin, aber die meisten haben hier schon einige Blockaden mitgemacht.
Der Panikmodus ist nur vor der Aktion.
Also sobald die Ampel grün ist,
genau, dann geht's los.
Alles vorbei. Also
dann geht man in so einen Tunnel rein und dann ist man in diesem Ding drin und dann schützt das Adrenalin einen vor dieser Angst.
Wenn es sobald ich aufstehe morgens, habe ich Bauchschmerzen, kann nichts essen
und
denke die ganze Zeit, ich mache das nie wieder, warum tue ich das? Ich muss das nicht machen. Und dann gehe ich da rein und dann schwenkt das halt.
Jede Aktionsgruppe der letzten Generation besteht aus einer Anzahl Blockierender, den sogenannten Bienen, plus der Bienenkönigin, die das Sagen hat. Dazu noch Menschen als Support. Meine heutige Bienenkönigin ist erst 18, aber das spielt hier keine Rolle. Der Umgang miteinander ist unabhängig von Geschlecht oder Alter immer respektvoll.
Generell, wer könnte sich vorstellen zu kleben?
Also ich. Könnte mir vorstellen. Also ich klebe immer.
Also frag doch eher, wer nicht kleben
will. Ist doch
so viel einfacher.
Weil eine Rettungsgasse frei bleiben soll, kleben sich immer 2 Menschen nicht fest.
Wahrscheinlich 2 Leute. Ich denke, Michael wird kleben. Ich klebe auf jeden Fall.
Okay, aber dann bräuchte man eine 2. Person, die nicht klebt. Wie ist es bei dir?
Ich selbst bin noch nicht sicher.
Pack dir einfach 2 Tubenkleber ein, wenn du dann Bock hast zu kleben.
Ja.
Ich hatte mir in meiner allerersten Blockade auch gedacht, ich klebe nicht. Und dann setzen wir uns hin und fertig. Gib mir mal eine Tube Kleber. Ich dachte, nee, ich will nicht sofort wieder runtergeräumt werden, weil das kann ja so total schnell passieren.
Wir gehen in den großen Gemeinschaftsraum mit Teeküche, Sofas und Matratzen. Vielleicht 20 Menschen sitzen und stehen in Gruppen herum. Einige liegen aneinander gekuschelt auf den Matratzen.
Wir knacken das gerne auch vorher einmal auf und schrauben es dann wieder zu, damit wir nachher in der Aktion das gut aufkriegen. Genau.
Okay.
Dann brauchst du eine Weste.
Soll ich dir auch eine geben?
Ja, sehr gerne.
Die Küfa, die Küche für alle, ist sozialer Treffpunkt der letzten Generation und zugleich Materiallager. In einem großen Regal findet sich alles, was für die Blockaden gebraucht wird.
Hier sind auch noch Wärmekissen.
Wärmekissen, 2 Personen reichen.
Ja, genau. Hier. Sowas. Kennst du dich damit aus?
Nee.
Die nimmt man aus der Packung und dann ist da so ein Granulat drin, das mit einer katalytischen Reaktion, also eine exotherme Reaktion gibt es hier. Und das klebst du dir auf die Haut und dann ist es da warm und es ist sehr angenehm.
Wann tue ich das?
Gleich morgens.
Bevor du nach Hause bevor wir
losgehen, genau.
Okay.
Weil das hält 8 bis 12 Stunden warm.
Okay.
Auf dem Boden ein riesiger Sack mit hunderten kleiner Tuben Sekundenkleber.
Hier, eine Flasche und eine Tube.
Wenn du richtig festkleben willst, dann ist der Trick...
Ich werde nicht mich so wahnsinnig festkleben.
Dann nimmst du nur den.
Dann nimm nur den. Dann nimm den da nicht.
Und dann machst du einmal so eine Spur hier ringsrum und einmal die Finger.
Und dann aufkleben.
Und dann auch
und dann,
so.
Dann klebst du schon.
Genau. Und dann klebst du echt gut. Aber dann hast du auch nicht allzu viel Schaden. Und vor allem hier.
Sie zeigt auf die Mitte des Handtellers.
Hier der Kleber kann manchmal blöd werden. Genau. Also hier am besten die Stelle weglassen, weil es kann Brandblasen geben, weil der Kleber heiß wird.
Erst gegen 11:30 ist das Briefing zu Ende. Wir verabreden uns für 6:30 am nächsten Morgen. Die Nacht wird für alle kurz. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Trotz aller Zweifel und obwohl es total uncool sein mag. Aber ich will nicht mehr nur reden. Und dass Aktivismus womöglich etwas einfältig wirkt, weil er nie die Komplexität der dahinterstehenden Gedanken widerspiegeln kann, damit kann ich leben. Ob die Strategie erfolgversprechend ist, ich weiß es nicht. Aber ich bin allen dankbar, die sich dem weiter so widersetzen. Deshalb will ich dieses Experiment unterstützen. Um 6 Uhr morgens breche ich auf, um die anderen zu treffen. Ob mich Verantwortung treibt oder Schuldgefühle? Keine Ahnung. Nur eins ist klar, gegen Ohnmachtsgefühle ist Aktivismus das beste Rezept. Eine Stunde später sind wir vor Ort. Eine vierspurige Autobahnabfahrt. Es ist immer noch stockdunkel. Ein letzter Check.
Also ich gehe zuerst, wer kommt dann? Also ich gehe jetzt auf die Straße.
Ich komme hinter dir.
Dann komm.
Dann komme ich.
Okay. Ja. Nach Solveig kommst. Martin.
Und dann Michael. Du kommst nach Sophia.
Genau.
Die Fußgängerampel wechselt auf grün.
So, jetzt geht's los. Rutscht mir das Herz aber doch in die Hose.
Wir gehen auf die Straße, verteilen uns vor den haltenden Autos. Mein Platz ist direkt vor einem weißen Daimler.
Ich muss hier dazwischen.
Wir ziehen uns schnell die orangen Warnwesten an. Damit ist der alltägliche Irrsinn hier einmal unterbrochen. Drüben wird heftig diskutiert. Der Daimler-Fahrer ist ausgestiegen, stinksauer. Er schiebt Solveig zur Seite, kommt dann auf mich zu, verpasst mir einen heftigen Stoß, der mich unvorbereitet trifft. Ich kann mich gerade noch fangen. Weil Solveig jetzt aber allein vor dem Daimler sitzt, bin ich sofort zurück und setze mich auch hin. Der Fahrer ist wieder eingestiegen, lässt den Motor laufen. Ich sitze direkt vor dem Kühlergrill, sodass ich ihn nicht sehen kann.
Was soll denn der Scheiß? Aber sprechen könnt ihr auch nicht, oder was?
Die Geste, die mir aus der Ferne Bewunderung abverlangt, erweist sich jetzt als ziemliche Zitterpartie. Aber immerhin bin ich nicht allein, kann mich auf die anderen völlig verlassen. Wie es mir geht, will sie wissen.
Okay, aber ich find's nicht so richtig geil, hier direkt vor ihm zu sitzen.
Mit einem LKW müsste man euch umfahren, mit einem LKW, alle zusammen.
Weil niemand sicher sein kann, wie die Autofahrenden reagieren, warten wir noch mit dem Festkleben. Erst als die Sirenen zu hören sind, holen wir die Tuben raus. Schnell Kleber auf alle Finger und einmal rund um den Handteller, dann die Hand auf die Straße drücken. Schon fest. Seltsames Gefühl. So werden wir zusammengestaut.
Ihr könnt so weit denken, wie ihr spucken könnt.
Es ist unangenehm, schmerzhaft und überhaupt nicht cool. Vielleicht hindert das auch viele Menschen, sich anzuschließen. Alles wäre ja anders, wenn wir hier mit 100 oder 200 Menschen stehen und sitzen würden. Wo sind die?
Schönen guten Tag. Angeklebt. Sind Sie auch angeklebt? Sind Sie angeklebt? Also alle angeklebt von Ihnen?
Die Polizei hat schon Routine. Eine Beamtin legt Zettel mit Nummern vor uns und filmt uns alle. Ab sofort bin ich die Nummer 6.
8 insgesamt, 6 davon angeklebt.
Nachdem die beiden Blockierenden weggetragen sind, die sich nicht festgeklebt hatten, lotst ein Polizist die wartenden Autos schon mal auf der freien Spur durch die Blockade.
Alle schon mal einmal von ihm bitte die Ausweise rausholen.
Irgendwann kommt auch das technische Team, kippt erstmal Speiseöl über die festgeklebten Hände, um den Kleber anzuweichen.
Sie haben das schon mal mitgemacht, das Ganze? Wurden Sie schon mal gelöst von der Fahrbahn? Sie auch?
Für mich ist es das erste Mal.
Es kann unter Umständen vielleicht mal ein bisschen wehtun. Helfen Sie ein bisschen mit, dass wenn eine freie Stelle ist, dass Sie ein Stückchen mitarbeiten, dass es einfacher geht und dass es nicht irgendwie wehtut oder was auch immer, ja? Dass Sie da Bescheid wissen.
Ja, ich werde jetzt mit der ölgetränkten Mullbinde unter Ihrer Hand langfahren.
Er zieht die Binde von der Handwurzel aus in gleichmäßigen Bewegungen unter der Handfläche hin und her, sodass die sich Stück für Stück von der Straße löst. Es tut etwas weh, lässt sich aber gut aushalten.
Wie wurden Sie denn sonst immer von der Fahrbahn?
Noch nie.
Noch nie?
Meine Hand ist frei, aber voller verkrustetem Kleber und schwarzem Straßendreck. Fühlt sich seltsam an.
Danke. Dann bitte ich Sie jetzt, alleine aufzustehen und dort drüben auf den zugewiesenen Versammlungsort zu wechseln. Ja? Auf den Gehweg quasi.
Ich stehe freiwillig auf.
Brauchen Sie Hilfe aufstehen?
Nö, ich muss nur einen Moment.
Für einen Moment bin ich etwas wackelig auf den Beinen. Ist halt doch nicht so richtig altersgemäß alles.
Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ist auch rückenschonend für uns.
So, boah. Die strafrechtliche Bewertung der Sitzblockaden durch die letzte Generation ist noch nicht abschließend geklärt. Die Strafbarkeit wegen Nötigung stellt aktuell eine Einzelfallentscheidung der Gerichte dar. Diese hängt davon ab, ob die Gerichte die konkrete Blockade bei Abwägung aller Umstände als verwerflich einstufen. Die Polizei erspart uns heute die erkennungsdienstliche Behandlung und lässt uns nach der Personalienfeststellung und einer Durchsuchung sämtlicher Taschen gehen. Aber nicht allen ist jetzt nach Singen zumute.
Ich hatte danach einen Tag, wo ich eigentlich war ich fertig.
Cosima.
Also da bricht was zusammen, weißt du, dann wird man ganz unglücklich und ich musste darüber weinen, über diese ausgeflippten Bürgerinnen und dachte, mein Gott, wie kann es denn werden, wenn es wirklich schlimm wird? Ich hatte wirklich am Tag danach, dachte ich, jetzt ist doch alles noch harmlos. Aber wenn wirklich zu den natürlichen Katastrophen von Erdbeben, dann kommen die Flut, die Brände, die Menschen, die in Not sind, die Überlebensängste. Ich hatte einen Tag danach, musste ich einfach irgendwie sagen, okay, einatmen, ausatmen, diese Bilder loslassen und das tun, was notwendig ist. Notwendig ist, wirklich aufzustehen und zu sagen, basta, man muss jetzt handeln. Handeln, damit es nicht so schlimm wird. Hold on, just
a little more longer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Straßenblockaden zielführend sind. So viele Zweifel. Aber handeln heißt eben immer auch, sich angreifbar zu machen. Ich bin jetzt angreifbar. Und auch ein bisschen stolz, mit meinem Körper ein Zeichen gesetzt zu haben. Aber jetzt erstmal nach Hause, was essen und dann schlafen.
So nicht weiter. Kein Ruhestand in der Klimakrise. Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Pauline Zint und der Autor. Realisation der Autor. Es waren Originaltöne aus Berichten des Deutschlandfunks vom 8.1. und 15.9.2021 sowie vom 3.3. und 2.11.2022 zu hören. Außerdem des ZDF vom 1.10. und 17.11.2022. Redaktion Thilo Guschers. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.